Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Sehr, sehr viele Frauen und bestimmt auch einige Männer besitzen ein Wickelkleid. Also die Art von Kleid, in die man seinen Körper ein bisschen einwickelt und die man dann mit einer Schleife an der Taille zusammenbindet. Erfunden wurde das Wickelkleid in den 70er Jahren von der belgisch-amerikanischen Designerin Diane von Fürstenberg. Seitdem gilt das meist mit einem auffälligen, printverzierten Wrap-Dress. Also seitdem gilt es doch so als eine Art Keypiece und Ding, was man einfach im Kleiderschrank haben muss. Wie es dazu kam und wie Diane von Fürstenberg sich überhaupt auf der Modelandkarte verewigen konnte, davon erzählt jetzt ein neuer Dokumentarfilm, der heute bei Disney Plus startet. Die Kulturjournalistin und Filmkritikerin Jenny Züger hat Diane von Fürstenberg, eine Frau ganz oben, schon gesehen. Hallo Jenny.
Hallo.
Was genau erzählt dieser Dokumentarfilm?
Ja, entstanden ist der Film von Shamin Obay Chinoy und Fish Dalton in enger Zusammenarbeit mit seinem Sujet, also mit Diane von Fürstenberg. Denn die hat die beiden ganz nah rangelassen und viel Material zur Verfügung gestellt. Es geht also chronologisch los mit der jüdischen Familie von DVF. Das ist ja ihr Brand, ne, und ihre offizielle Abkürzung. Und mit ihrer Mutter, die eine sehr, sehr wichtige Rolle spielte. Die war Holocaust-Überlebende und bekam Diane 18 Monate, nachdem sie aus dem KZ Auschwitz kam. 1947 war das in Belgien. Und die hat ihrer Tochter da mitgegeben, unter allen Umständen seine Ziele zu verfolgen, gerade als Frau. Es geht also viel um Mut und Durchsetzungskraft und Resilienz. Dann erzählt Diane, wie sie Egon von Fürstenberg, so ein deutscher Adliger und verwandt mit der Fiat-Familie, kennenlernt. Im Internat war das. Mit ihm nach New York geht, ihn heiratet, früh zwei Kinder bekommt und dann eben durch ihn quasi diesen Shortcut in die New Yorker Gesellschaft nimmt und mit ihm ein hedonistisches, freigeistiges, ich sag mal bisexuelles und promiskuitives beziehungsweise polyamoröses Society-Leben zwischen Studio 54 und eigenen Partys führt. Wir können ja mal einen kurzen Ausschnitt hören, in dem DVF von diversen Liebhabern berichtet. Ich übersetze das dann auch gleich.
Alles klar.
Did you have relationships with any of these guys?
What do you call a relationship?
Did I seduce him? Yes. I was with Warren Beatty and Ryan O'Neill on the same weekend. How about that?
Also an einem Wochenende Warren Beatty und Ryan O'Neill.
Okay.
How about that? Ja, da kann man sagen Respekt. Also man könnte schon ein bisschen neidisch werden.
Und kann, wenn wir nochmal auf dieses Kleid gucken, dieses Wickelkleid, kann der Film erklären, warum das ausgerechnet dieses Kleidungsstück damals so einschlug?
Ja, er versucht das. Also erstmal beginnt dann DVF eben Mode zu designen und ihr Mann vermittelt ihr dann auch Stantepede einen Termin bei Diane Freeland, damals wichtigste Mode-Ikone und Vogue-Chefredakteurin. Und dann lief der Hase, in Klammern so viel zum Thema, selbst ist die Frau, ne? Der Mann vermittelt das. Und dann trennt sich Diane zwar ein bisschen später von dem Egon, aber es geht erfolgreich weiter mit Ehemann Nummer 2, Barry Diller, so ein Medienmogul, mit dem sie auch immer noch verheiratet ist. Dann gibt es natürlich Liebhaber und Rückschläge und sie muss das Trauma ihrer Mutter nochmal aufarbeiten. Sie bekommt auch mal Krebs, aber kämpft sich quasi überall durch. In den 90ern auch mit Hilfe eines Home-Shopping-Channels. Mhm. Und dieser Wrap-Dress, so heißt es, der sei das erste Mal gewesen, dass eine wirtschaftlich erfolgreiche Frau ihren Körper nicht verleugnen muss, um anerkannt zu werden.
Okay.
Also das wird als Begründung immer wieder mantraartig wiederholt, wie wichtig Diane für die Frauenbewegung sei. Aber die Regisseurinnen lassen sich schon auch sehr stark davon leiten, was DVF ihnen überhaupt diktiert. Also was für eine richtig gute Idee der Wrap-Dress ist. Beworben übrigens mit dem meiner Ansicht nach ganz schön schlappen und belanglosen Slogan »Feel like a woman, wear a dress«. Hä? Aber man erfährt also gar nichts darüber, wie sie überhaupt designt. Also sie hat ja nichts dahingehend studiert oder irgendwie gelernt, hat mal als Sekretärin beim Designer gearbeitet. Aber wie sie diese tollen Muster, die haben ja auch immer ganz tolle Printmuster, malt oder die Schnitte macht oder ob sie nähen kann und so weiter, das ist alles kein Thema. Vielleicht geht es auch gar nicht so sehr um Mode, habe ich dann gedacht, sondern um was anderes. Und wir können sie ja nochmal selbst was dazu sagen lassen.
I don't think that I had a vocation for fashion. I had a vocation to be a woman in charge. To be a free woman. That was my vocation. Fashion became a way to do it.
Genau, sinngemäß, sie hat also gar nicht den Ruf oder die Berufung zur Mode gespürt, sondern sie wollte vor allen Dingen in charge sein, verantwortlich, ihre eigene Herrin quasi. Und das hat die Mode ihr dabei geholfen. Das war da eben am Puls der Zeit. Sie konnte sich selbst als Produkt anbieten, war quasi eins mit ihrem Keypiece und das ließ sich gut verkaufen. Das war einfach ein gutes Package.
Okay, also wenn sie jetzt so gar nicht die ultra geniale, talentierte Modeschöpferin ist, sondern es wirklich mehr um dieses Gesamtpaket geht, wie ist denn dann das Verhältnis innerhalb dieses Modezirkus, welches Verhältnis spielt sie zu anderen großen Marken? Wie wird sie da eingeschachtelt?
Also es wird also eigentlich nicht richtig eingeordnet. Das ist tatsächlich schon richtig auffällig, finde ich, wie sehr die beiden Regisseurinnen die gesamte restliche Modeszene und Entwicklung auch ignorieren und damit eben auch die Mode als Kunst nicht wirklich ernst nehmen, wie ich finde. Dianne selbst nennt zwar mal ein paar Designer wie Halston zum Beispiel, der übrigens auch ein bisschen ähnliche vestimentäre Ideen hatte, aber was in Europa abging oder abgeht, und das ist da selbstverständlich mit Coco Chanel oder Elsa Schiaparelli oder der Chloé-Chefin Gabi Agnon, auch schon Frauen lange vor ihr riesige Unternehmen aufbauten oder dass auch Jill Sander 1976 ihren modischen Durchbruch hatte, darüber schweigt der Film laut. Mhm. Natürlich ist DVF eine amerikanische Marke, hat also nichts mit der Haute Couture zu tun, aber dieser Blick ist schon sehr US-zentriert und wie gesagt, vielleicht eh auch gar nicht so sehr an der Mode, sondern eher an einer klassischen Heldengeschichte, also Heldinnengeschichte interessiert.
Ja, ja. Jenny, nochmal zur Marke. Es gibt ja so ein paar Marken, die alle Jahre wieder hip sind, also das Revival der Crocs zum Beispiel, dieser Plastiksandalen, mhm. Das ist für mich an der Stelle
ist es nicht.
Ähnlich rätselhaft wie Bubble Tea, so. Ich verstehe es einfach nicht. Aber wie ist das mit diesem Fürstenberg-Wickelkleid? Also kommt das alle Jahre wieder oder erfährt das vielleicht jetzt auch durch diese Doku einen riesen Revival? Was denkst du?
Also ich glaube, das gab es die ganze Zeit. Ich meine, ich habe dich auch schon mal in irgendeiner Art von Wickelkleid gesehen. Also Wickelkleider an sich, sie hat ja auch nicht nur Wickelkleider gemacht, sie hat auch ganz tolle Overalls gemacht und andere Kleider und so. Wickelkleider an sich sind seitdem tatsächlich immer wieder in Mode sozusagen. Es gibt also nicht unbedingt ihre, aber prinzipiell dieser Schnitt, der ist schon die ganze Zeit da und ist nie außer Mode gewesen. Man kann ihn zu ganz vielen verschiedenen Figuren anziehen und so. Natürlich hat sie halt so ein paar typische Muster, daran erkennt man dann die Marke, aber das Wickelkleid an sich, das ist die ganze Zeit geblieben. Das hat sie quasi eingeführt und es ist immer noch da.
Mhm. Ich bräuchte doch noch sowas wie so eine Art Resümee. Würdest du sagen, diese Doku ist unterm Strich dann doch eher was für absolute Mode-Nerds oder hat dich der Film darüber hinaus überzeugt?
Ja, ich fand den aus genannten und auch noch aus ein paar mehr Gründen als dokumentarisches Format relativ wackelig. Zum Beispiel gibt es auch ein paar beabsichtigte Fehlinformationen in der Chronologie. Also dem Film könnte man zum Beispiel entnehmen, dass ihr erster Mann direkt mit Beginn der AIDS-Krise in den 80ern an den Folgen von HIV und AIDS verstarb. In Wirklichkeit, das habe ich dann nochmal recherchiert, starb Egon von Fürstenberg 2004. Mhm. Und die Todesursache wird je nach Quelle unterschiedlich angegeben. Dazu werden auch noch von den Regisseuren unheimlich viele Suggestivfragen gestellt. Es wird aber dafür überhaupt nicht hinterfragt, wie schlecht es einer in Freundschaft von einem Prinzen-Millionär geschiedenen Frau es denn wirtschaftlich wohl tatsächlich geht. Ne? Das sind für mich alles dokumentarische Schwächen. Aber als Modefan und Feministin freut man sich irgendwie trotzdem, auch wenn man merkt, dass das Narrativ dieser starken, unabhängigen Frau, die against all odds hier ihre genialen Wickelkleider durchsetzt, sehr affirmativ zusammengeschnitzt wurde. Das dient alles eher der Legendenbildung, als dass es wirklich etwas durchdringen will. Und das ist schon ein bisschen schade, finde ich.
Jenny Zülker über die neue Disney-Plus-Doku Dianne von Fürstenberg, eine Frau ganz oben. Vielen Dank dir.
Gerne.